Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt. Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek
und Stefan Seiler. Herzlich willkommen zu Candy Diaries. Ich bin Laura Karasek, bin Rechtsanwältin, Moderatorin und Autorin. Ich bin 41 Jahre alt.
Ich bin Stefan Seiler, Journalist, Autor und Kolumnist der Diabetes-Kolumne Seilers Zucker im Diabetes-Ratgeber.
Und außerdem sind wir natürlich super nette Menschen und lieben Schokoriegel, kleine Kätzchen und Wodka-Shots.
Wir sprechen über die spannendste chronische Krankheit der Welt. Heute also Folge Nummer 1. Los geht's.
Stefan, wie ist denn dein Zucker?
Ich weiß nicht, ob man eben den Alarmsensor gehört hat, aber ich guck mal gerade nach. 287 Milligramm pro Deziliter. Und bei dir?
Wir sind fast, ich möchte sagen, seelenverwandt. Ich bin bei 269. Ich bin minimal besser, ich kleine Streberin.
Wow. Glückwunsch. Ich glaube, unsere Diabetologen würden wahrscheinlich trotzdem mit uns schimpfen.
Ich hoffe, die hören das nicht.
Glaubst du?
Sitzt du auch manchmal in so einer Runde wie bei so einem Idiotentest oder Autoseminar und sagst, mein Name ist Stefan, ich bin ein schlechter Diabetiker.
Kommt er selten vor, aber es kann ja durchaus sein, dass das über irgendwelche Wege dann doch unseren ärztlichen Beratern zugetragen wird.
Aber erzähl doch mal, wie lange hast du schon Diabetes?
Also ich habe Zucker seit dem 12. Dezember 1995. 10.55 Uhr habe ich die Diagnose bekommen. Ich habe das genau gemerkt.
Nein.
Ja.
Dann bin ich etwas erfahrener als du, weil ich habe Diabetes seit, ich weiß noch nicht mal das Datum, Februar 94. Aber ich bin gerade nicht ganz sicher, ob vielleicht war es der 14. Februar und es war mein Valentinstagsgeschenk.
Ach, wie
aber
schön.
Ich auf jeden Fall sind wir ungefähr gleich lang Diabetiker.
Also auch als Jugendliche hast du es bekommen.
Mhm.
Wie alt warst du damals?
12.
Ja, ich war 15.
Also Teenie.
Ja, was ein gutes oder ein schlechtes Alter musst du bekommen?
Ich glaube, jedes Jahr, was man geschenkt bekommt, im Sinne von je später man es bekommt, desto besser. Aber es war insofern ganz gut. Ich war wenigstens kein Kind mehr. Also ich konnte und musste mich von Anfang an selber um den Zucker kümmern. Meine Eltern haben das auch nicht so richtig verstanden. Meine Mutter ist bis heute so, dass sie bei Unterzuckerung irgendwie denkt, sie muss mir ein Weißbrot geben oder so. Aber natürlich ist es schwer, weil in der Pubertät ohnehin so viele Selbstzweifel da sind und so viele Unsicherheiten. Und dann hat man noch so eine chronische Krankheit, so eine Autoimmunkrankheit. Ich war schon sehr trotzig und verwirrt und habe meinen Körper gehasst und habe ihn, glaube ich, noch mehr gehasst, weil er mir das gegeben hat. Wie war es für dich mit 15?
Ja, es war nicht gerade das optimale Alter, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich glaube, meine Mutter würde es auch so bestätigen. Ich war nach einer kurzen Schockphase, in der ich einfach in Selbstmitleid gebadet habe, habe ich versucht, das Thema eher so an den Rand zu schieben.
Mhm.
Und wollte ein ganz normaler Jugendlicher sein, was für die ein oder andere, einen anderen Ärger dann auch gesorgt hat bei mir in der Familie. Und meine Mutter hat sich wahnsinnig viele Sorgen gemacht. Ich kenne das auch, dass sie mit den Bananen mir hinterhergelaufen ist, wenn ich unterzuckert war.
Hilfe, eine Frau mit Bananen verfolgt mich. Retten Sie mich.
Ich weiß auch nicht, was sie will. Ich bin doch nur unterzuckert. Ich will meinen Spaß haben.
Lassen Sie mich durch. Ich bin Diabetiker. Ich bin die Mutter eines Diabetikers. Platz da.
Ja, so ungefähr. Und das kam für mich damals schon gefühlt zur Unzeit. Ich hätte mir manchmal sogar gewünscht, dass ich ein paar Jahre früher bekommen hätte. Vielleicht so alt wie du damals warst, mit 12, um dann in diesen ganzen Party-Jugend-Zyklus mit Trinken, Kiffen, Party machen und all dem, dann mit etwas mehr Vorbereitungszeit entlassen zu werden. Weißt du, wie ich das
Hast
meine?
Hast du etwa mit 12 noch nicht gekifft? Nein. Also ich glaube, es ist, erstens sind Mädchen ja etwas weiter in der Entwicklung. Das heißt wahrscheinlich, mein 12 ist dein 15, sozusagen.
Ja, das kann sein, ja.
Und ich glaube, du bist ja sowieso nicht vorbereitet auf diese Krankheit und auf so eine Diagnose. Ich glaube, jeder Mensch, der eine chronische Krankheit hat oder eine Autoimmunkrankheit, sagt, natürlich trifft es nicht den Richtigen oder natürlich hat man auch kurz diese Trotzphase oder das Gefühl, warum ich und ich habe das nicht verdient, dann kommen, glaube ich, auch Schuldgefühle. Aber du hast natürlich als Teenager, wie wir es waren, auch nicht den Eindruck, du könntest dir selber irgendwas vorwerfen, weil es ja nicht an deinem Lebenswandel liegen kann, weil du ja als Kind jetzt nicht, Rauschexzesse feierst oder so. Das heißt, es hat auch sowas Unschuldiges, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich eigentlich an ein Leben ohne die Krankheit nicht mehr bewusst erinnern. Du? Also weißt
das
du noch?
Kann ich noch? Ja? Ja, das kann ich noch. Auch an den letzten Urlaub davor, als ich mit meiner Tante, meinem Onkel und deinen Kindern an die Atlantikküste gefahren bin von Frankreich und gegessen habe, rumgetollt habe, eben mit diesem unbeschwerten Gefühl, es kann ganz viel schief gehen, aber es hat erstmal nichts mit dem zu tun, was aus mir herauskommt oder ob bei mir ein Organ so oder anders funktioniert. An diese Unbeschwertheit kann ich mich schon noch erinnern.
Würdest du denn sagen, es hat dich nachhaltig verändert? Also wie ging es dir direkt nach der Diagnose? Hat das zu etwas geführt, was bis heute fortwirkt?
Es hat zu was geführt. Zunächst mal hatte ich den Eindruck, ich muss meine Familie trösten.
Dass was die, ja auch krass ist, ne?
Ja, dass sie trauriger sind.
Weil du bist ja eigentlich der getröstet werden muss.
Ja, ich glaube, ich habe eine Nacht durchgeweint. Und danach hatte ich den Eindruck, ich sollte jetzt dafür sorgen, dass meine Umgebung nicht der Meinung ist, dass ich das Sorgenkind bin, um das sich jetzt alles drehen soll, sondern ich habe versucht, möglichst schnell mir selbst, der Umgebung, aber auch meinen Mitschülerinnen, Mitschülern, den Lehrern vorzuspielen, dass alles okay ist. Und ich deshalb dann womöglich auch sehr schnell in dieses Partyleben wieder eingestiegen bin, sofern das mit 15 Jahren nicht schon richtig da ist. Das fand dann erst so mit 17, 18 statt. Aber ich wollte mir das Leben nicht von der Krankheit diktieren lassen, sondern eher den Menschen zeigen, der Umgebung zeigen, dass ich funktioniere, dass ich da bin, dass ich erstmal kein Problem darstelle, so wie ich bin.
Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen.
Ja.
Mir ging es genauso. Ich wollte auf jeden Fall mithalten. Ich wollte nicht dieses Stigma, ich wollte nicht die Kranke sein, sondern ich wollte zeigen, ich kann noch lauter, noch exzessiver, noch, ich lasse mir doch von meinem Körper hier nicht sagen, wie ich zu leben habe. Wo kommen wir denn da hin? Ja, ich wollte natürlich auch nicht die Uncoole sein, sondern so ein bisschen, ja, ich habe Diabetes, aber whatever. Ich weiß, dass ich auch damals angefangen habe zu rauchen. Das war so eine der ersten Reaktionen darauf. So nach dem Motto, da war ich dann gerade 13 geworden und habe dann so gedacht, na warte, dir zeige ich's. Und ich bin in so einen Kampf gegen meinen Körper getreten. Also ich habe so gedacht, wer ist der Stärkere, so ich oder er? Jetzt bestraft er mich mit so einer Autoimmunkrankheit. Mal sehen, wie ich ihn bestrafen kann. Und ich glaube, dass da sind wir uns nicht unähnlich, dass man irgendwie auch so sich selbst und allen anderen beweisen will, ich bin mindestens so stark wie ihr und ich bin nicht so anders. Ich meine, witzig, heutzutage will man immer anders und was Besonderes sein und ich glaube, in dieser Zeit will man ja unbedingt dazugehören und diesen Gruppenzwang. Und ich weiß, dass ich mich sehr alleine gefühlt habe, weil ich niemanden kannte in meinem Alter, der Diabetes hat. Hattest du irgendjemanden in deinem Umfeld, der wie so ein Vorbild war oder Mentorin oder?
Ich hatte eher ein Negativvorbild. Eine meiner Tanten hat Typ 1 Diabetes und sie wurde eben noch so sozialisiert in Sachen Diabetes, dass sie wirklich jede Kartoffel abgewogen hat. Mhm. Sie hat damals, ich erinnere mich an Familienfeste, dass sie, zu denen sie die mobile Waage mitgebracht hat und dann musste gegessen werden um 12.15 Uhr oder 12.30 Uhr, weil das ihr Diätschema so vorsah. Das war ja noch diese klassische, alte Behandlungsmethode. Und dann wog sie ihre Kartoffeln und Nudeln ab und dann aß sie das und ich glaube, sie aß auch recht ähnlich jeden Tag. Und das war das, was ich mit Diabetes verbunden hatte und so wollte ich auf keinen Fall leben. Mhm. Zum Glück gab es dann 1995 bereits das schnell wirksame Insulin.
Genau. Was hattest du denn?
Damals war es, was war das, von Novo Nordisk, dieses...
Ich hatte Actrapid und Protafan.
Stimmt, das hatte ich am Anfang.
Siehst du?
Ja, genau.
Man hatte ja zwei, es waren ja keine Spritzen mehr, sondern es gab ja schon die coolen Pens.
Ja, ich habe auch noch mit Spritzen gelernt. Hast du gar keine Spritzen mehr
benutzt? Doch, ich habe gelernt, also das aufzuziehen, aber ich glaube, ich hatte von Anfang an diese zwei Pens. Ich meine, wie sich das auch verändert hat, da kommen wir ja noch zu, also ja, was es heute alles gibt. Und man musste natürlich blutig messen. Und ich weiß, man hat ja immer ein schnell wirkendes und ein langsam wirkendes Insulin. Und ich hatte Actrapid und Protafan und später dann Humalog und Lantus und inzwischen Lumiev. Okay, also du hattest aber auch zwei Insuline logischerweise, genau, und hast noch mit echten Spritzen gearbeitet.
Mit echten Spritzen. Ich erinnere mich auch noch, dass ich auf einer Klassenfahrt irgendwann das Spritzbesteck auspacken musste, weil man mit den Spritzen konnte man halbe Einheiten injizieren. Mhm. Ich glaube, das hatte was damit zu tun. Und darum ging es dann auch bei mir. Ich sehe mich noch auf einer Autobahnraststätte in Frankreich irgendwo bei Metz stehen, wie ich dann im Spülbereich, wo man sich die Hände wäscht, vor dem Spiegel diese Spritze aufgezogen habe und hinter mir meine Mitschüler, aber auch andere Menschen, die einfach Auto gefahren sind, dann eine kleine Pause gemacht haben, vorbeigelaufen sind und mich dann ganz seltsam angeschaut habe, wie ich dann eine Spritze aufgezogen habe, die da in einer kleinen Ampulle steckte, aus der dann das Insulin in die Spritze träufelte.
Stimmt, und man musste immer so dagegen schnipsen, damit die Luftbläschen rauskamen, genau, und so.
Das sah ein bisschen nach Chunky aus.
Aber ich finde, es hatte dann bei mir irgendwann tatsächlich auch sowas fast Cooles. Also gerade so die Jungs aus meiner Klasse waren dann so, ach krass, ich will mich auch mal spritzen, darf ich das mal probieren? Also es war auch faszinierend für Leute, dieses, da ist eine, die muss ich spritzen. Mhm. Aber weil du auch gerade Klassenfahrt sagst, so dieses, das Thema Freiheit und Autonomie und so. Ich finde das schon erstaunlich, dass meine Eltern und deine ja offensichtlich auch, also dass man so relativ kurz nach der Diagnose auf Klassenfahrt, ich bin auch ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Paris, und meine Mutter sagt heute, ich kann es nicht mehr fassen, dass ich dich da hab hingehen lassen. Offensichtlich wollte sie mich einfach loswerden. Nein, ich wollte unbedingt nach Paris. Und hast du das so empfunden? Hattest du genug Freiheiten oder hast du selber gedacht, oh Gott, ich bin doch erst 15, die Verantwortung ist mir eigentlich zu groß? Hat dich das belastet in Wahrheit?
Ich habe mich, glaube ich, schon immer gerne überschätzt, was solche Dinge angeht.
Kenne ich.
Und hatte Eltern damals, die sich Sorgen gemacht haben, die fanden das nicht so gut, dass ich dann mit Freunden in deren Auto in die Großraumdisco 50 Kilometer weitergefahren bin. Mhm. Ich bin in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, eher im ländlichen Bereich, in einer kleinen Kreisstadt, und da fuhr man dann eben am Wochenende mit dem Auto über die Autobahn in die Großraumdisco nach Trier, Kaiserslautern, Saarbrücken. Mhm.
Und wow, das klingt fantastisch.
Wunderbar.
Gehen wir auch mal in die Großraumdisco nach
gerne.
Saarbrücken.
Da gibt es dann drei verschiedene
Floors. Freue mich drauf, Stefan.
Und da war ich natürlich dann auch oftmals auf meine Freunde angewiesen. Die sind gefahren, und wenn die dann nach Hause wollten, dann bin ich mit. Und wie mein Blutzucker dann gerade aussah, das war mir dann auch manchmal nicht mehr so wichtig. Wir haben ja damals blutig gemessen, genau, hast du ja schon gesagt. Das heißt, dann hat man, habe ich mal alle zwei Stunden einen Test gemacht.
Wenn es hochkommt, wenn man ganz
hochkommt,
ehrlich.
Ja, ganz ehrlich, ja, noch seltener. Aber ob der dazwischendurch mal oben war oder unten war, weiß ich ja alles nicht. Ich habe versucht, da einigermaßen gut so durchzusurfen. So kam mir das auch manchmal vor, als würde ich auf so einem Surfbrett stehen, auf dem Meer des Blutzuckers, und versucht dann irgendwie diese Wellen zu nehmen. Und wenn ich gespürt habe, da ist was anders mit mir, ich empfinde Unterzuckerung oder so, dann kam es auch vor, dass meine Freunde mir eine Cola geholt haben. Also die waren schon supportive und haben mich unterstützt bei all dem. Aber damals bin ich dann auch tatsächlich manchmal umgefallen.
Echt?
Es gab dann schon den ersten Rettungswagen-Einsatz, spätestens zwei Jahre, nachdem ich die Diagnose bekommen hatte. Wie lange hat es bei dir gedauert?
Ich hatte noch nie einen.
Nein? Oh, okay.
Oh Gott, ich bin voll voll unspektakulär. Du bist Johnny Depp und ich bin Olaf Scholz, oder?
Also ich weiß nicht ganz auf dieses Bild.
Also ich habe schon viel Exzesse auch. Also wie gesagt, ja, das hat mich eher so getrieben, und das hat eher dazu geführt, dass ich halt noch lebenshungriger, also ich war schon auch ein sehr lebhaftes und fröhliches Kind, aber eigentlich hat die Krankheit auch dazu geführt, dass ich gewusst habe, ich bin nicht unverwundbar, dass hier ist alles endlich und dass ich alles irgendwie mitnehmen wollte und so gedacht habe, bloß nichts auslassen und bloß auch nicht jammerig sein, nicht selbstmitleidig. Also so Menschen, deswegen glaube ich, reagiere ich sehr empfindlich auf Menschen, die bei so einer Erkältung oder sowas so sich so gehen lassen, weil ich habe mir das nie gestattet. Ich habe mir und meinem Körper das nicht gestattet. Ich war auch hart zu mir, weil ich gesagt habe, nein, du kannst, du feierst lang, du brauchst nicht viel Schlaf, du darfst das alles. Aber dass ich so eine Unterzuckerung hatte, bei der ich ärztliche Hilfe brauchte, nein. Hattest du denn mehr Angst vor Unter- oder Überzuckerung?
Ich hatte mehr Angst vor Überzuckerung und deshalb habe ich mich öfter in Unterzucker gebracht.
Mhm.
Ich wollte auf gar keinen Fall blind werden, impotent oder irgendwie, dass mein Fuß mir abfällt. Das ist eigentlich Urangst, die ich bis heute habe. Ich möchte keine Folgeerkrankungen haben. Und deshalb habe ich öfter mal nah am Unterzucker mich aufgehalten, habe das auch eher in Kauf genommen.
Mhm.
Und wir wissen ja, dass dadurch auch die Wahrnehmung der Symptome des Unterzuckers leiden.
Ja, klar. Also
spürt man den dann, dann nicht mehr so oft. Normalerweise zittert man ja oder schwitzt oder was auch immer. Und das habe ich dann vermutlich verhindert, weil ich sehr, sehr häufige Unterzuckerungen hatte.
Und dann hast du denn noch Erinnerungen? Also du warst auf einer Party und dir war schwindelig oder du hast es nicht mehr gemerkt oder hast es auf den Alkohol geschoben. Es gibt ja auch diese Kärtchen, die hatte man früher dann im Portemonnaie oder in der Handtasche.
Ich bin Diabetiker.
Genau,
ich brauche,
falls ich mich so benehme, als sei ich betrunken. Und da haben damals meine Freunde immer so scherzhaft gesagt, Laura, wie sollen wir das unterscheiden? Nicht, weil ich so viel getrunken habe, sondern weil ich immer schon ein bisschen wild und verrückt war. Und die gesagt haben, bei dir weiß man nicht, ist es die Unterzuckerung oder ist es der Charakter? Aber man hatte ja diese Kärtchen, damit, wenn Leute einen finden. Hast du eine Erinnerung, wie du da umgekippt bist und wo du wieder aufgewacht bist und wie der Arzt kam? Oder ich kenne es ja nicht.
Ich kann mich noch an einige erinnern. Einmal bin ich im Twingo meiner Schwester ohnmächtig geworden. Vorne saß meine Mutter und meine Schwester und die haben sich unterhalten. Wir waren vorher Eis essen. Ich habe das Eis mit zu viel Insulin gespritzt und war echt ein Learning damals. Eis wird immer überschätzt, was den glykämischen Index angeht und nicht so viel Insulin dafür spritzen. Ich habe es aber damals so getan und bin dann quasi hinten weggesackt. Und als ich dann ankam oder wir zu dritt dann angekommen sind bei meinen Verwandten, der zufälligerweise auch Arzt war, dann lag ich da bewusstlos hinten auf der Rückbank und bin dann erst wieder aufgewacht, als ich dann eine Spritze im Arm hatte und mir diese flüssige Glucose gespritzt
worden war. Diese Spritze habe ich immer zu Hause gehabt.
Ja.
Jahrelang. Und ich diese orangefarbene Verpackung. Und wahrscheinlich werden das einige von Ihnen kennen, wenn sie auch Diabetikerin oder Diabetiker sind. Also bei mir ist die immer abgelaufen. Also ich hab die immer wieder besorgt und immer wieder denkt man, ach okay, also die sollten da mal die Haltbarkeit erhöhen. Inzwischen gibt's ja auch dieses Nasenspray oder dieses Zeug. Aber ich kam wirklich noch nie in die Situation, dass ich Fremdhilfe brauchte.
Nein.
Nee.
Bei mir gab's auch noch ein Erlebnis, das bis heute noch Gesprächsthema ist bei mir in dem Abi-Jahrgang. Jetzt auch beim letzten Weihnachtsfest, als ich bei meiner Familie war und alte Schulfreunde von früher getroffen habe, war das auch wieder ein Thema. Stefan, weißt du noch damals, als du nach dem Abi-Disco zusammengebrochen bist? Abi-Disco, einen Tag später haben wir alles aufgeräumt. Bei der Abi-Disco ging es natürlich auch ein bisschen hoch her.
Mhm.
Wir waren, glaube ich, alle nicht mehr ganz nüchtern. Und wer bricht auf der Matte in der Aula der Schule zusammen, wo die Disco stattgefunden hat? Also es war so eine Turnmatte, die wir irgendwie stapeln sollten oder
diese
was auch
blauen,
immer.
Diese
blauen Turnmatten.
Ich erinnere mich.
Darauf lag ich dann mit dem Kopf in die Matte gebohrt, irgendwie seltsam atmend und Schaum soll mir angeblich aus dem Mund gelaufen sein. Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber für meine 70 Mitabiturientinnen und Abiturienten ist das bis heute noch ein eindringliches Erlebnis. Und das finde ich halt so irre. Die kennen mich oder kennen ein Bild von mir.
Yeah.
Dass ich so nie wahrgenommen habe. Die erzählen mir dann eine Geschichte über mich selbst, dass ich dann angeblich fixiert werden musste von den 4 stärksten Schülern aus der Stufe, weil ich irgendwie jeden von mir runtergeschubst hätte und ich das nicht wahrhaben wollte, dass ich unterzuckert bin. Und selbst als die, also du siehst mich ja, ich bin jetzt auch nicht so kräftig und so stark, dass ich das sonst hinbekommen würde.
Aber ja, komm, ich mach dir das Kompliment. Du bist sehr schlank, gut gebaut, toll. Aber eine Skandalnudel offensichtlich, ich gewusst, dass ich hier mit so einem Enfant terrible einen Podcast mache, hätte ich mir das nochmal überlegt. Also du bist sozusagen berühmt berüchtigt für diese Situation am Abi.
Genau. Im Gymnasium in Birkenfeld war das auf
meinem Thema. Grüße gehen raus.
Ja, liebe Grüße.
Aber Thema Unterzuckerung. Und dann möchte ich nochmal gleich zur Diagnose kommen, weil ich möchte nochmal wissen, wie du überhaupt wann haben wir ja schon besprochen, aber wie man, jetzt piepse ich hier. Irgendjemand piepst immer.
Die Pumpe da.
Darüber werden wir auch noch irgendwann mal reden, in was für unangenehmen Situationen die Geräte einfach losgehen. Alarm in der Hose.
Alarm in der Hose.
Noch einmal ganz kurz zur Unterzuckerung. Wie geht es dir heute, wenn du unterzuckert bist? Weil man muss ja mal sagen, ich finde das wirklich ein unfassbar unangenehmes Gefühl. Und ich rege mich leicht darüber auf, wenn Menschen ohne Diabetes mir erzählen, ich fühle mich so unterzuckert. Ja. Weil it's not the same. Ja?
Was für eine Anmaßung, oder?
Ja, das ist, ich finde es vermessen.
Das ist unser,
das ist unser,
das
Gefühl.
Das gehört uns.
Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Und ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist. Ich sehe auf meinem Handy meine Zuckerwerte, er gibt Alarme ab, wenn ich unterzuckere, wenn ich zu hoch bin. Wie ist es bei dir, Stefan?
Das geht mir ähnlich. Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren und hat mich durch so manche kritische Situation navigiert. Ich hatte immer die Werte top aktuell auf dem Telefon.
Ja, vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. Und in der Öffentlichkeit habe ich super oft gedacht, oh, ich messe jetzt lieber nicht meinen Zucker, dann sehen die das, oder im Restaurant ist es unappetitlich. Durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Das ist einfach, das ist so eine tolle Weiterentwicklung für Menschen mit Diabetes.
Er funktioniert bei mir, wenn ich ihn mitnehme in die Sauna, zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen. Ich habe ihn als wirklich robust und zuverlässig erlebt und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein, ich nehme ihn auch natürlich mit zum Schwimmen. Ich dusche jeden Tag mit ihm. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen.
Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen. Ich finde es einfach fantastisch.
Das Freestyle Libre System ist, um noch ein paar Fakten hier zu droppen, in mehr als 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von rund 7 Millionen Menschen. Es sind wirklich, wirklich viele. Laura, du bist also Mitglied in einem richtig großen Club.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Das finde ich also zu der Größe auch einfach noch einen riesen Vorteil an dem Sensor.
Der Freestyle Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage, 15 Tage Tragedauer. Ich glaube, das ist auch einzigartig.
Und den kann man unverbindlich testen. Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende.
Genau, das haben nur wir.
Nehmt uns das nicht weg, nicht auch das noch.
Genau, wir haben schon eine Bauchspeicheldrüse, die nicht funktioniert. Wir, uns gehört die Unterzuckerung.
Ja, ich habe so ein ambivalentes Gefühl zu dieser Unterzuckerung. Denn auf der einen Seite finde ich es sogar ganz geil. Ich mag dieses Rauschhafte, was damit mal hinhergehen kann. Ich mag auch das Alberne, was ja auch manchmal passiert, dass man herumgickelt wie so ein kleines Kind. Großartig. War ich auch sonst ganz gerne, wenn der Zucker normal ist. Das finde ich gut. Aber andere Begleiterscheinungen wie Schweißanfälle oder aggressives Verhalten, das mir echt unangenehm ist danach. Dieses Rumgezicke, was dann ja auch manchmal abläuft. Das will ich alles
schreie
nicht.
Richtig, ich explodiere. Ja? Man wird so ungeduldig, weil du bist ja so zittrig und so. Ich glaube, man kann das einem Menschen, der das nicht hat, kaum erklären. Ich bin sowieso sehr temperamentvoll. Meine Mutter sagt immer temperamentvoll, haha, du bist einfach vulkanisch und nennst es temperamentvoll, um dir selbst zu schmeicheln. Aber ich bin sehr impulsiv und wenn ich unterzuckert bin, es gibt verschiedene Formen, aber man wird sehr laut und ich werde sehr fahrig so und das ist einem natürlich danach unangenehm, auch dieses Schwitzen, manchmal auch das Kribbeln in der Zunge und so, dieses Alberne finde ich auch ganz nett, aber ich fühle mich vor allem wahnsinnig verletzlich. Mir ist das unangenehm vor anderen Leuten und manchmal habe ich schon mich ertappt, dass ich nichts gesagt habe, obwohl ich es gemerkt habe und lieber heimlich oder lieber eine Unterzuckerung noch eine Weile in Kauf genommen habe, um dem Gegenüber nicht erzählen zu müssen, dass ich Diabetes habe oder wie ich mich gerade fühle, weil ich das ist wird für den dann auch irgendwie unangenehm und awkward und dann denkt man so, Gott, jetzt ist es für beide, der wird hilflos, ich, mir ist es peinlich, ich schwitze eh schon. Und deswegen finde ich das nicht so geil und habe eher im Gegensatz zu dir, ich hatte weniger Angst davor, weil man immer gesagt hat, es gibt keine Folgeschäden von Unterzuckerung, wobei ja auch das nicht ganz stimmt, weil es ja auch die Augen beeinträchtigen kann. Mhm. Ich hatte auch immer wahnsinnige Angst vor der Niere, die nicht mehr da ist und den Füßen, aber darüber reden wir sicher noch. Erinnerst du dich an deinen niedrigsten Zuckerwert, den du je...
Ja, 14.
Ich 21.
Ja, 14 Milligramm pro Deziliter.
Krass. Heftig. Das ist schon wenig. Ja. Und bei diesen 21 weiß ich noch, dass ich wirklich auch um mich geschlagen, also dass Leute, die mir helfen, ja, weil du bist ja nicht mehr Herr.
Ich war damals Herr der Lage mit 14 und ich war völlig überrascht, weil ich keine Symptome hatte und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich ein bisschen müde gefühlt und da dachte ich, jetzt habe ich ein Problem, jetzt muss ich tatsächlich mal mein Insulin und meinen Blutzucker auf so einem Niveau einpegeln, dass ich wieder diese Symptome für Unterzuckerung leichter spüre.
Ja, ja. Es gibt ja auch Menschen, die dann, so war ich eine Zeit lang, ich habe mich eher gerade in der Pubertät, dann in der späteren auch hochgehalten, weil ich gedacht habe, ah, dieses scheiß Insulin, das ist ein Messhormon und das macht dick und da kriegt man Appetit von. Und ich wollte auf jeden Fall nicht zunehmen. Und ich habe auch bei einem Klinikaufenthalt mal mehrere Frauen und junge Mädchen getroffen, die eben sagten, dass es richtig so eine Essstörung oder eben so eine Störung gibt, dass Leute sich absichtlich in so einen hohen Zucker laufen lassen, in so eine Ketoazidose, weil man da ja abnimmt. Und das ist natürlich unfassbar ungesund. Und ganz so extrem war ich nicht, aber ich weiß, dass ich oft gedacht habe, ach, ich spritze da nichts für, weil das macht dick.
So. Und dann wird es wieder so ausgeschieden auf anderem Wege, dann genau. Setzt es nicht an.
Ja. Genau. Krank
ja.
Auch, ne?
Ja, ja.
Aber nochmal, weil wir ja in der ersten Folge sind, zu der Diagnose. Wie hast du es gemerkt? Warum bist du überhaupt zum Arzt?
Ich habe Gewicht verloren. Mhm. Ich habe einen größeren Durst gehabt. Ich hatte entsprechend auch einen höheren Harndrang, bin ständig auf Toilette gerannt. Mhm. Und weil meine Mutter im Krankenhaus gearbeitet hat, hat sie es dann relativ schnell geahnt. Und dann sind wir zum Arzt gefahren, zu meinem Hausarzt. Und dann war das dann eigentlich eine relativ schnelle Diagnose. Ein Blutzuckertest, blutig getestet vor Ort, der dann einen Wert jenseits der 400 oder 500 ergeben hat, hat dann eigentlich schon die Antwort geliefert. Mhm. Und dann saß ich eine Stunde später dann in unserem Familiengolf, mit dem dann meine Eltern...
Wie du hier die Automarken droppst. Vorhin war es ein Twingo, jetzt ist ein Golf.
Stimmt. Aber an die kann ich mich noch erinnern.
Dies ist ein Autopodcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Um Diabetes geht es nur am Rande.
Genau. Peripher.
Und dann sind wir da hingefahren nach Kaiserslautern in die Klinik, eine Fachklinik. Dort wurde ich dann 2 Wochen lang eingestellt, kam noch einen Tag vor Weihnachten da wieder raus. Das war der große Wunsch, dass der Sohn an Weihnachten natürlich wieder zu Hause ist.
Mhm. Und dann sofort Plätzchen und Lebkuchen essen kann.
Das war dann das große Thema. Ne? Ich glaube, damals gab es dann spezielle Diabetiker-Lebkuchen und so.
Oh
die
Gott,
gab's
diese scheußlichen Sachen.
Fürchterlich.
Nein, aber es gab so, ich weiß noch, als ich die Diagnose bekam, hat mein Vater in all seiner Zuneigung und Liebe, glaube ich, das gesamte Reformhaus leer gekauft. Damals gab es natürlich noch nicht diese ganzen Produkte, muss man wirklich sagen, Mitte der 90er. Wie jetzt, es gab ja auch noch keine Sojamilch irgendwo oder so, also was jetzt heute völlig unvorstellbar ist. Nichts Veganes und so und eben auch, also es gab so diese Rittersport oder eben so Schokoladen für Diabetiker, die mit diesem Xylit oder die so ganz scheußlich, und das hat er alles gekauft und ich weiß, dass ich nach der Diagnose so Angst hatte, also ich bin auch wie du, ich war sowieso sehr schlank, aber ich habe dann sehr viel Gewicht verloren und war sehr dürr und dann hieß es in der Schule irgendwie auch so, ja, sie ist magersüchtig oder bla und ich hatte gar kein Thema mit, ich habe immer gern Schokolade gegessen. Und ich musste eben auch sehr, sehr viel Pipi machen und habe mir immer nachts aufgewacht und bin verdurstet und habe natürlich, was total töricht ist, natürlich literweise Apfelschorle getrunken, um gegen diesen Durst anzukämpfen, der natürlich unfassbar viel Zucker enthielt. Und ich hatte, glaube ich, auch so einen Wert von, also 580 oder über 600 oder so. Also ich war dann schon in so einer Art Zuckerkoma dann irgendwann und bin ins Altonaer Kinderkrankenhaus gekommen. Ich komme aus Hamburg. Und ich weiß aber, dass nach der Diagnose ich so eine Panik hatte, dass ich nie wieder was Süßes darf, dass mein Vater eben alles leer gekauft hat in seiner Vergötterung zu seinem Kind, von diesen Diabetikerprodukten. Ich habe, glaube ich, im ersten Monat 8 Kilo zugenommen.
Ach was.
Ja, weil diese Panik, das darf ich nie wieder, so groß war. Hattest du das nicht, dass das jetzt dein Leben von Verboten geprägt ist?
Die Angstsorge hatte ich auch, aber ich habe dann relativ schnell gelernt, auch durch Kurse, die ich dann noch besucht habe bei meinem Hausarzt, dass wir alles essen können, mehr oder weniger, wenn wir das richtige Insulin dafür verwenden. Und dann gab es nach dem Actrapid noch ein Nachfolgeinsulin, das noch schneller war.
Mhm.
Und damit war es dann tatsächlich möglich, selbst normale Schokolade zu essen, auch manchmal Gummibärchen, nicht in großen Mengen, aber so ein bisschen zumindest. Und ich glaube aber auch, dass ich die Unterzuckerung dafür missbraucht habe, weil die Unterzuckerung dienten mir als Mittel, um all das zu essen, was ich immer essen wollte, aber sonst eigentlich nicht durfte. Gummibärchen, Eiscreme, Schokolade.
So, das kenne ich auch, dass man sich extra in die Unterzuckerung spritzt, nur damit man halt sagt, ich darf.
Genau. Ja. Beim Mittagessen so 2-3 Einheiten mehr spritzen, da finde ich schon noch was.
Genau, ich finde, irgendwas macht mich dann schon an. Irgendwas lächelt mich an.
Ja,
das kenne ich sehr gut. Jetzt haben wir ja zumindest viel über die Diagnose und den Umgang gesprochen. Ja. Also wenn man das zum ersten Mal erfährt, weil das natürlich doch sehr einschneidend und schockierend ist. Ich freue mich, wenn wir in der nächsten Folge, worüber möchten wir sprechen in der nächsten Folge?
Naja, wir können zum Beispiel darüber reden, was es mit unserem Versprechen zu tun hat, dass wir den Diabetes nicht so ernst nehmen, wie ernst wir ihn denn wirklich nehmen. Wie wichtig ist er uns? Hassen wir ihn? Mögen wir ihn vielleicht doch ein bisschen?
Muss man ihn auch ein bisschen umarmen und lieb haben?
An die Brust drücken und verhätscheln?
Ist es eine toxische Beziehung? Was hasse ich mehr, Diabetes oder die Deutsche Bahn? Was ärgert mich mehr? Fragen Sie mich, wenn das Schneechaos vorbei ist. Nein, aber und auch vielleicht so ein bisschen, was verdankt man ihm vielleicht auch?
Welche Eigenschaft, Persönlichkeitseigenschaft, Charaktereigenschaft haben wir vielleicht ihm zu verdanken.
Wären wir dieselben Menschen ohne Diabetes, Stefan?
Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe eine Ahnung, wie meine Antwort ausfallen wird, aber das vielleicht dann tatsächlich in der nächsten Folge.
Auf jeden Fall säßen wir nicht hier. Ich möchte aber, bevor wir uns verabschieden, noch unbedingt mit dir eine, ich möchte sagen, Rubrik oder ein Wettbewerb einführen, nämlich eine Blutzucker-Challenge. Weil ich glaube, das tut uns beiden gut. Wir sind ja beide nicht die diszipliniertesten und strebehaftesten Diabetiker. Deswegen wollen wir uns was überlegen, was wir beide erreichen müssen bis nächste Woche bis zu irgendeinem Zeitpunkt. Und das können Sie natürlich zu Hause auch alle mitmachen.
Gerne. Und uns dann auch mitteilen, wie es gelaufen ist. Am besten, eine neue Rubrik braucht ja auch ein neues Jingle, oder? Braucht man einen Jingle dafür?
Unbedingt. Hast du einen Jingle dabei? Zufällig. Überrasch
haben
mich,
Jingle
Stefan.
Dabei.
Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDY D-I-A-R-I-E-S 15, alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Die Blutzucker-Challenge.
Die Blutzucker-Challenge. Stefan, bist du bereit?
Ich habe Angst.
Also pass auf, wir haben ja viel über Unterzuckerung gesprochen. Ich möchte, dass wir bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, in den Wettbewerb eintreten, wer von uns weniger Unterzuckerung hat.
Weniger.
Nimmst du diese Challenge an? Ja, also wer schafft es, weniger häufig oder am besten gar nicht unterzuckert zu sein, bis zur nächsten Folge.
Können wir kurz die Definition noch treffen? Was ist für dich unterzuckert?
Unter 80, dass der Alarm losgeht.
Unter 80 ist bei dir der Alarm. Bei mir geht der Alarm bei 65 los.
Nee, bei mir eigentlich der richtige Alarm bei unter 70.
Ja.
Aber bei unter 80 kommt, glaube ich, ist es schon so, dass es weiß, es ist kritisch, vor allem nachts. Und okay. Manchmal wird man ja auch nachts geweckt, ja, von diesem Alarm.
Ja.
Also wer schafft es, die Nächte durchzuschlafen?
Ja.
Und wer hat weniger Unterzuckerung? Okay. Ist das ein also sagen wir unter 70, ja, okay, to be fair.
Unter 70, Hand drauf.
Okay.
Sehr gut. Machen wir.
Okay. Das war die Blutzucker-Challenge. Möchtest du auch noch eine Rubrik oder mir irgendetwas vorschlagen, lieber Stefan?
Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, nachdem ich ja mein vielleicht spektakulärstes Unterzuckererlebnis erzählt habe und geteilt habe, magst du auch noch verraten, welche Unterzuckerung für dich die denkwürdigste war in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten?
Ich habe ja meinen Job gewechselt. Ich war Rechtsanwältin bis vor 4,5 Jahren, 5 Jahren und bin zum Fernsehen gegangen. Und ich war mal direkt in einer Live-Sendung plötzlich total unterzuckert. Und da war auch Live-Publikum. Und
welche war das? Darfst du sagen?
Das war eine Aufzeichnung. Ich habe das sogar... Ich habe das sogar moderiert, weil das ist die NDR-Quiz-Show. Also die wird nicht live ausgestrahlt, aber das Publikum, und das ist ja live on tape, nennt sich das. Also es wird durchgedreht, es wird nicht unterbrochen. Und die wahnsinnig nette junge Aufnahmeleiterin hatte mein Handy in der Hand, eben wegen der Zuckeralarme. Und das fing plötzlich an zu piepen und vibrieren. Und die wusste halt auch gar nicht, wie ihr geschah. Und alle dachten, glaube ich, okay, wer hat sein Handy angelassen und wie unangenehm. Und ich merkte eben auch beim Moderieren, dass ich unterzuckert bin. Aber es war mir unangenehm. Und dann musste die ganze Sendung unterbrochen werden. Und mir musste da Apfelsaft reingebracht werden. Und das war mir sehr peinlich, warum auch immer. Ich habe das als sehr, ich halte jetzt das Team auf und jetzt haben die vielleicht meinetwegen 10 Minuten später Feierabend. Und das ist so eine aus jüngster Zeit. Aber ich habe natürlich als Teenager, darüber werden wir noch, es wird noch darüber zu reden sein.
Okay.
Was auf Rendezvous und mit Unterzuckerung, oh ja, sexuell.
Oh ja.
Aber das gibt es alles in der nächsten Folge, vor der Cliffhanger.
Ja, super Cliffhanger. Und vielleicht können wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer motivieren, uns ihre spektakulärsten, absurdesten, lustigsten, seltsamsten, peinlichsten Unterzuckermomente zu schildern. Schickt uns eine Sprachnachricht. Wir werden in den Shownotes und gleich nochmal verraten, wo ihr die hinschicken könnt.
Ja, und wir freuen uns und sind sehr gespannt. Stefan, das war eine wundervolle erste Folge.
Das fand ich auch, Laura. Vielen
wir sind
Dank.
Ja nicht aus Zucker.
Ja,
ne?
Wir sind nicht aus Zucker.
Also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche, Laura. Ciao.
Ciao. Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Diese Folge entstand in Kooperation mit PQPP2. Titelmelodie Leo Ebert Klang.